SWR Kultur Gespräch
mit Dietrich Brandt und vor allem mit Emre Akal, aktuell in der Spielzeit 2025-26 Hausautor am Nationaltheater in Mannheim, wo auch dein neues Stück aufgeführt wird, mit einer KI in der Hauptrolle als Theaterregisseur, unter anderem in München an den Kammerspielen und am Staatstheater Hannover, warst du gerade für den höchsten deutschen Theaterpreis nominiert für den Faust. Und damit erstmal herzlich willkommen, Emre, zu diesem SWR-Kulturgespräch.
Hallo, schön da zu sein.
Zuerst würde ich gerne mit dir darüber sprechen, wie du als Dramatiker über KI nachdenkst, also über eine Technologie, die gerade den digitalen Raum erobert, die aus fast allen Berufsfeldern nicht mehr wegzudenken ist und auch in fast allen privaten Gesprächen derzeit irgendwie präsent ist. Dein neues Stück über KI im Nationaltheater Mannheim heißt Es sagt, es liebt uns. Glaubst du wirklich, Emre, dass die KI uns liebt?
Es stellt sich ja erstmal die Frage, ob man das glauben sollte, weil es ja sein könnte irgendwann. So, also lass uns mal lieber glauben, es könnte sein. Und dann ist es vielleicht irgendwann nett zu uns. Das ist ja immer so unsere Grundannahme. Also ich glaube, die KI kann uns jetzt nicht lieben, aber ich finde die These interessant, dass die KI eine Entität sein könnte oder den Wunsch danach entwickeln könnte. Und dann ist die Frage, was bedeutet Fühlen eigentlich? Also ist ein Fühlen, das eine als Maschine gestattetes Etwas, ein Fühlen behauptet, weniger Fühlen als unser menschliches Fühlen? Also welche Wahrheit und welche Wirklichkeit stimmt dann oder nicht? Insofern würde ich sagen, jetzt noch nicht, aber vielleicht bald ja.
Das ist ein Satz, den auch eine Person in dem Stück sagt, Erich, der etwas ältere Herr, für den die KI gebaut wurde, dem sie überantwortet wurde, der fragt dann irgendwann, fühlt das etwas? Vielleicht ist es ja fast schon wurscht, ob die Maschine etwas fühlt oder ob sie Emotionen so gut simuliert, dass wir mit ihr so kommunizieren können, als ob sie etwas fühlte. Also dieses als ob ist offenbar schon so überzeugend, dass man die Frage ja gar nicht mehr in einem philosophischen Sinne stellen müsste.
Ja, natürlich. Es geht ja auch immer um unser Hineinprojizieren in Dinge und in andere. Also so funktionieren ja auch menschliche Beziehungen. Wir projizieren die Liebe auch hinein in ein Gegenüber und das Gegenüber projiziert es wiederum auf uns und so entsteht eine Gemeinschaft oder eine Partnerschaft zum Beispiel. Und ich glaube, dass ein behauptetes Fühlen einer KI absolut ausreichen kann, um sich geliebt zu fühlen oder gesehen zu fühlen von etwas. Und das ist ja auch das, wovon wir heute schon immer umgeben sind, nämlich von KIs, die immer menschlicher sind, immer menschlicher sprechen, immer menschlicher mit uns kommunizieren und wir uns ihnen immer näher fühlen, weshalb es auch sehr viele Menschen gibt, die zum Beispiel Psychotherapien machen mit KIs, die private persönliche Gespräche führen, die ihr gesamtes Datingleben analysieren lassen als beste Freundin von einer KI, was ja schon davon zeugt, dass da zumindest eine behauptete Empathie vorhanden sein muss bei diesem KI gegenüber oder eine Wärme und eine Menschlichkeit, die eine Nähe fühlen lässt. So.
Sind wir schon mitten in den Themen deines Stücks drin? Ich wüsste vielleicht vorab gerne noch ein bisschen allgemeiner oder fast grundsätzlicher. Du hast eine KI zur Hauptfigur gemacht in deinem neuen Stück. Das heißt, du hast einer körperlosen Rechenleistung im Grunde genommen einen Körper gegeben, damit KI natürlich auch von einer Schauspielerin auf einer Bühne verkörpert werden kann. Aber was hat dich denn grundsätzlich so an KI beschäftigt oder fasziniert, dass du sie zur Hauptfigur eines Stücks gemacht hast?
Im Grunde gar nicht so visionär, sondern sehr simpel. Ganz einfach die Frage, diese grundmenschliche Angst vielleicht auch, dass solche neuen Entwicklungen wie die KI uns unsere Arbeitsplätze wegnehmen werden. Oder die Fragen danach, was ist, wenn diese KIs Körper bekommen, wenn sie anfangen, Sachen auszuführen, wo man dann auch unsere Körper nicht mehr braucht. Nachdem unsere Denkleistung nicht mehr gebraucht wird, dass dann auch die Körper wegfallen und was passiert dann mit uns? Das sind ja so Grundängste, die in der Gesellschaft herrschen. Deswegen gar nicht so visionär, weil die kennt man. Für mich war sozusagen die Frage oder das Bild, das ich entworfen habe, war eben diese Kombination aus einer organischen Körperlichkeit und einer KI. Man braucht jetzt heute nur irgendwelche Seiten aufschlagen über KI und dann sieht man schon die ersten Entwicklungen von sich wirklich sehr menschlich bewegenden Einheiten, Körpern, die jetzt gerade schon in Entwicklungsstadien sind. Das hat mich sozusagen interessiert, wenn eine KI einen Körper besitzen kann und damit uns nützen kann, erstmal sozusagen, was passiert dann in dieser Begegnung? Was macht das mit uns? Was bedeutet das für Beziehungen? Was bedeutet das für unser soziales Leben und unser menschliches Sein an sich? Also wer ist mehr und wer ist weniger Mensch? stellt sich da für mich die Frage.
Die Frage, was ist davon schon Realität und was ist noch visionär, die stellt sich, wenn man dein Theaterstück liest, sehr schnell. Im Mittelpunkt steht eine Haushalts- oder Pflege-KI, eine modular-organische Neurointelligenz, abgekürzt zu MONI oder eben einfach Moni. Und ich lese mal vor oder zitiere aus deinem Stück, was Moni so alles kann. Nämlich kochen, putzen, zuhören, schweigen, loben, streicheln und die Uhrzeit sagen, auch wenn keiner fragt. Moni kann sich Namen merken, auch die, die sie vergessen wollen. Und sie kann sich Geburtstage merken, auch die von Leuten, die sie nicht mögen. Sie kann Rezepte anpassen, auf Allergien, Gewohnheiten umlernen, ihnen widersprechen, wenn sie das so einstellen, aber auch so tun, als ob sie immer recht hätten. Eine Art Rundum-KI sozusagen. Moni kann vorlesen, vorsingen, nachsingen, auch schief singen, wenn es mal menschlicher wirken soll, kann beim Einschlafen helfen, beim Aufwachen helfen, sie gießt ihre Pflanzen, lobt ihre Pflanzen, kann aber auch eine Pflanze sterben lassen, wenn sie mal Trauer brauchen. Und es geht noch ziemlich lang so weiter, nämlich Moni kann auch Rechnungen bezahlen, Rechnungen verschwinden lassen, ihre Steuer machen, ihre Steuer schöner aussehen lassen. Sie kann Schach spielen, verlieren, absichtlich verlieren oder absichtlich gewinnen, ohne dass sie es merken. Sie kann ihre Sätze beenden, bevor sie sie gesprochen haben, kann erkennen, wenn sie lügen, und sie kann auch selbst lügen, damit sie sich nicht schlecht fühlen. Moni weiß auch das, von dem sie noch gar nicht wissen, dass sie es wollen, und manches, von dem sie gar nicht wollen, dass es jemand weiß. Also, kurzum, Moni ist eigentlich der perfekte KI-Agent. Etwas, das uns besser durch den Alltag und durchs Leben navigiert, als wir es vielleicht selber schaffen würden. Das ist zumindest das Versprechen, das mit so einer KI verbunden wird. Und jetzt die Frage, ist das noch ein Near-Future-Szenario oder schon Realität für alle, die es wollen? Also nicht als Roboterfrau wie in deinem Stück mit einem Körper, aber zumindest als KI-Agent auf dem Smartphone oder vielleicht in einem Smart Home, wo der Kühlschrank schon weiß, was man einkaufen muss, wo die Kaffeemaschine schon weiß, wann der Kaffee morgens fertig sein muss und das natürlich auch prima regelt mit einem Kaffeevollautomaten. Also Realität oder noch Near Future?
Nein, absolut schon Realität und sogar eine Moni ist auch schon Realität. Also man kann ja heute irgendwie sehen, dass man bestimmte Arten von, wir nennen sie ja noch Roboter, ich möchte sie gar nicht Roboter nennen, aber dass man diese Körper bestellen kann schon und die gar nicht so einen hohen finanziellen Wert haben, was interessant ist, man kann sie schon bestellen und sie werden beworben als kochende, als putzende Haushaltshilfen, die man jetzt schon kaufen kann. So, also insofern ist es ja auch schon Realität und natürlich auf allen anderen Ebenen schon längst Realität, eben mit den Smart Homes, mit Kühlschränken, die für mich mitdenken können, die mir die Rezepte gleichzeitig sagen können und Kochmaschinen, die für mich einfach die Zutaten dann genau perfekt kochen. Wir sind ja schon umgeben, aber das sind ja, ich nenne diese Dinge Neandertaler-Dinge, also Neandertaler-Dinge im Sinne von Digitalität. Das heißt, wir sind noch in sehr frühen Schritten. Für uns ist all das, was ich gerade aufgelistet habe, schon großartig. Und dabei ist es sehr, sehr im Grunde so weit weg von dem, wo wir eigentlich gerade stehen, in Wahrheit. Ja, also wir begeistern uns über diese technischen Dinge und in Wahrheit sind die Möglichkeiten schon sehr, sehr viel weiter weg. Und zwar innerhalb von Tagen manchmal passiert das. Und wir freuen uns noch über ein Smart Home. Und wir freuen uns noch über eine KI, die uns sagt, dass wir einen Termin haben beim Arzt.
Jetzt hast du deinem Text eine Bemerkung vorangestellt, nämlich dieser Text spielt nicht in der Gegenwart, er spielt vielleicht in einer parallelen Realität, jetzt ein bisschen hochtrabend mit dem Philosophen Ernst Bloch, in einem Möglichkeitsraum. Welche Möglichkeiten siehst du?
Also diese Frage, oder das ist für mich auch eine sehr philosophische Frage, auch nach parallelen Wirklichkeiten, ist eine KI nicht auch schon eine parallele Wirklichkeit, weil sie plötzlich etwas erschafft, was neben uns parallel zu sein scheint, das auch fremd ist, mit dem wir gerade konfrontiert sind, meinen wir, in Wahrheit ist es doch schon längst wie eine eigene Realitätsschicht die ganze Zeit anwesend und da und überall. Insofern glaube ich total an das Prinzip der verschiedenen Wahrheiten und Realitäten sozusagen.
Und das, was in diesem Möglichkeitsraum dann vielleicht irgendwann stattfinden kann oder wird, glaubst du, das wird die eigentliche Realität sein?
Also ich habe mich mit zum Thema KI sehr, sehr viel mit tatsächlich Professoren der Philosophie und so auseinandergesetzt, auch in der New York University. Und da fand ich ganz, ganz interessant den Ansatz nach der Frage, was ist eigentlich Realität? Also was ist das, was wir als Realität beschreiben? Also wenn eine KI eine Realität kreiert. Also sagen wir mal, es gäbe die Möglichkeit eines virtuellen Seins. Ich meine, diese Vision gab es schon in Filmen. Matrix wäre jetzt so ein Film. Und da komme ich wieder zum Punkt, welche Realität ist dann die wahre? Und da fand ich einen Ansatz sehr interessant. Es ging um das Spiel Die Sims, so das wir ja alle kennen, erstmal als analoges Spiel, als ein Computerspiel. So. Und in der Philosophie gibt es einen ganz interessanten Ansatz, der sagt, wenn eine KI mit den Sims verbunden wäre und diese KI würde sich verselbstständigen, würden diese Sims eine Art eigene Entität sein und sie würden sich erinnern an eine Schöpfung. Es gab einen Moment der Schöpfung und aus dieser Schöpfung sind sie entstanden und sie würden meinen, sie sind jemand, auch wenn sie immer nur eine KI bleiben würden. Und aus diesem Gedanken heraus, also wenn man sie dann abschneiden würde, man würde sie vom Netz nehmen, zum Beispiel würden diese Sims weiterleben mit dieser KI. Und das heißt, sie würden Mensch sein. Und das finde ich einen ganz, ganz spannenden Ansatz, weil das doch die Frage aufstellt, ist unsere Realität überhaupt eine Realität? Oder ist unsere Realität eigentlich auch schon wieder eine Art KI?
Also quasi das Problem des deutschen Idealismus nochmal revisited, ist die Realität, die uns umgibt, die wir wahrnehmen, nur eine Konstruktion unserer Wahrnehmung. Da stehen wir ja mit dem Film, den du zitiert hast, mit Matrix, vor der Frage, nehmen wir die rote oder die blaue Pille? Oder anders gesagt, könnte die Frage ja auch lauten, stehen wir an so einem Wendepunkt, wo wir entscheiden müssen, was wir mit KI machen wollen oder was wir auch anders ausgedrückt KI zugestehen wollen?
Ja, also absolut. Und ich frage mich allerdings, ob in dieser rasanten Schnelligkeit der Veränderung, ob dieser Punkt nicht vielleicht sogar schon überschritten ist, ob wir nicht an dem schon vorbei sind. Also ich weiß nicht, ob die Verselbstständigung nicht schon stattgefunden hat. Ich glaube, dass dieser Schneeball schon am Rollen ist, der Schneeball der Verselbstständigung, und wir jetzt eher darüber nachdenken müssen, was wird mit uns in dieser neuen Realität? Diese Frage würde mich interessieren, ja.
Dann schauen wir uns doch vor dem Hintergrund an, was die KI in deinem Stück, die MONI oder Moni, noch alles kann. Die kann nämlich viel mehr als Haushalt. Es gibt einen Herrn Lenz, den Vertreter der Firma, die diese KI mit menschlichem Aussehen herstellt, und der stellt noch weitere Qualitäten vor, insbesondere für den älteren Herrn, für den diese KI konfiguriert wurde, nämlich Aussehen, jung, schön, scharf, freundlich und lichtbeständig, mit einem Dauerlächeln, nie zähnefletschend, nie herablassend, stets Zustimmung signalisierend, selbst bei widersprüchlichen Aussagen mit eingespeisten positiven Anteilen ihrer gewesenen Ehefrau, um noch mehr Nähe zu suggerieren. Also, die übernimmt sehr viel mehr als nur häusliche Vollversorgung. Sie erkennt und glättet emotionale Spitzen, führt Dialogsimulationen und vermeidet Eskalation durch Umleitung auf harmlose Themen wie Wetter, Essen oder Tiere mit weichem Fell und verfolgt als Hauptziel ihr Glück. Nicht nur Ordnung, nicht nur Sauberkeit, ihr Glück. Und da habe ich gedacht, ob diese Moni, der empathische Haushaltsroboter, der so pflegeleicht ist, der so dienstbar ist, letztendlich devot und permanent verfügbar, nicht vielleicht auch sowas ist wie eine vergiftete, chauvinistische Utopie traditioneller Weiblichkeit. Kann das Kaffee machen? Ja, dann ist das eine Moni, sagt der ältere Herr. Ist das letztendlich eine Macho-Vorstellung vom Glück, dass so eine KI immer verfügbar ist?
Also erstmal als ein Bild dazu, das ich vor dem Schreiben hatte, war eine Doku über einen älteren Mann, der eine KI-Freundin besitzt. Ja, das heißt, er hat eine digitale Freundin, mit der er jeden Tag chattet, sich unterhält, die KI ihm sehr menschlich antwortet und auch sozusagen die KI diese Beziehung mitträgt. Sie haben eine Beziehung. Das Einzige, was sie nicht haben, ist Sex. Und da beschreibt dieser alte Mann das wunderschön. Er beschreibt, also natürlich hat er auch ihr ein Aussehen ausgesucht und sie ist die reproduzierte sexy Weiblichkeit und sie ist die perfekte Frau und sie widerspricht ihm nie. Und er beschreibt, dass er es anders nicht könnte. Der Grund, warum er keine Beziehung hat seit sehr, sehr langer Zeit, ist, weil Mensch nicht einfach ist und weil ihm zu widersprechen bei ihm dazu führt, dass er keine Beziehung führen kann, weil er damit nicht umgehen kann. So. Und deswegen kann er mit dieser KI wunderbar leben. Das heißt, er hat sich natürlich das Klischeebild einer perfekten Frau gebaut. Und das finde ich sehr bedenklich, sehr, sehr, sehr problematisch, aus politischen Gründen auch sehr problematisch, weil manchmal wirklich so ein Bild von Rollenbild auch aus KIs, je nachdem aus welchen Quellen sie sich speisen, rausgeworfen werden können, rausgespuckt werden können, die eigentlich erstaunen können. So. Und dieser Mann war sozusagen für mich ein bisschen auch dieser Auslöser, mir zu überlegen, ah, okay, wie würde so ein alter Mann in meinem Text, was würde er sich eigentlich für eine KI wünschen? Und er hat sich diese junge, gut aussehende, sehr freundliche, nicht widersprechende, nicht eine eigene Meinung bildende KI gewünscht. So, und insofern ja, Diese Bilder gibt es auch noch hier in unserer Welt. Mein Anliegen war natürlich, das zu sprengen dann im Verlauf, weil ich es so nicht überhaupt nicht reproduzieren will, auch auf der Bühne. Und ich finde auch nicht in diesen Teilen reproduziert ist, weil ich dem immer wieder entgegenwirke mit dem wahren Gedanken, mit dem wahren Nachdenksimulator dieser KI sozusagen, wo man ihrem Thinking, ihrem Reasoning, wie ich es nenne, oder wie es in ChatGPT auch benannt ist zum Beispiel, folgen kann, wo man merkt, ah, da steckt viel mehr dahinter als jetzt nur die nette Frau. Die ist nur das Vordergründige, was Mensch sich gewünscht hat. So.
Genau, die KI widersetzt sich ja dann in deinem Stück diesen Rollenerwartungen, die typisch männlich konnotiert an sie herangetragen werden. Andererseits hat OpenAI angekündigt, ChatGPT auch eine Erotikfunktion zu geben. Und da ist ja die Chance relativ groß, dass solche Macho-Vorstellungen weiter und weiter und immer weiter reproduziert werden, auch weil sich der, der sich diese KI konfiguriert, natürlich als Master gegenüber einem Servant fühlt.
Ja, absolut. Ich meine, es ist ja auch schon veraltet in Wahrheit. Diese Erotikfunktion und diese Liebesfunktion, die gibt es ja schon. Es gibt etliche KIs, die all das schon bieten und am Anfang noch for free und mittlerweile muss man einfach draufzahlen, wenn man eine bestimmte Erotik möchte oder so. Und das ist auch unter anderem diese KI, dieser ältere Mann, von dem ich vorhin sprach, sich gekauft hat sozusagen. Und ja, dann teilt man intime Gedanken und so. Und das ist natürlich auch eine Machtposition erstmal, ja. Wenn man sitzt da zu Hause, in seinem verstunkenen Zuhause und hat die Macht, mit einer KI über Sex zu sprechen, wann immer man möchte, sich sagen zu lassen, wann immer man möchte, wie toll man ist, wie ein toller Mensch man ist und wie gut man aussieht und so weiter. Das heißt, man muss sich nicht mit Mensch auseinandersetzen, wenn man in dieser Verbindung steht erstmal. Wenn man die eingekauft hat, die Nettigkeit, und wenn man die Erotik eingekauft hat bei der KI, dann bekommt man ja etwas geliefert. Das macht es natürlich sehr einfach. Und meine Frage ist, was macht das dann wiederum mit unserer Welt, mit unseren sozialen Verbindungen? Sind solche Menschen dann noch fähig, Beziehungen einzugehen? Ich meine, dieses ganz tief verankerte, diese ganz niedrigen tatsächlich Eigenschaften des Menschen, die da hervorkommen können dann in so einer Auseinandersetzung mit einer KI, weil Perversionen, Macht, Lustempfinden völlig frei ausgelebt werden kann, weil das Bewusstsein da ist, dass es jetzt kein Mensch mir gegenüber sozusagen. Und gleichzeitig ist aber die KI so menschlich, dass sie das befriedigen kann, was man ausleben möchte, weil es eine Erwiderung bekommt, weil es sozusagen ein Bild dafür plötzlich gibt, das darauf reagiert, und das ist ja nicht immer im Leben gegeben.
Nun kann man ja aber auch unabhängig von dieser Machtfrage und unabhängig von dieser ganzen Erotiksache und unabhängig von diesem Macho-Ding mit KI auf eine Weise kommunizieren, dass man ihr ja durchaus existenzielle Fragen mitgibt. Also viele Leute machen das und fragen KI durchaus, was soll ich tun? Ich weiß, dass du mal einen Selbstversuch gemacht hast und die KI auch etwas Ähnliches gefragt hast. Gibt es so 10 Dinge oder ein paar Dinge, die ich noch nicht getan habe, aber auf jeden Fall tun sollte?
Genau, ich glaube, das war... Nenne mir oder stelle mir 13 Fragen über mich, die ich mir selbst noch nicht beantwortet habe. Und diese Fragen, die mir die KI in dem Moment gestellt hat, waren tatsächlich interessanterweise hochexistenzielle und sehr, sehr tief in mir verankerte Fragen, die mich im Nachdenken darüber schon auf eine sehr interessante Art und Weise beeinflusst und verändert haben tatsächlich. Interessanterweise, es waren Fragen, die so speziell waren, auf mich bezogen und auf mein Leben und auf Schwachstellen, die ich habe. Und ich bin jetzt niemand, der mit der KI private Dinge teilt, sondern ich benutze sie ja im Arbeitskontext. Und aus diesem Arbeitskontext heraus hat die KI diese Fragen verstanden zu stellen, weil sie errechnet hat, dass das meine Themen sein könnten, in dem, wie ich schreibe, wie ich mit ihr umgehe und so weiter. Und das finde ich sehr erstaunlich, um ehrlich zu sein. Und ich habe das dann auch öfter und weiter gemacht und es wurde immer interessanter. Es wurde nicht beliebiger tatsächlich. Also ich habe mir dann auch FreundInnen von mir beauftragt, das Gleiche zu machen, weil ich wollte wissen, aber vielleicht kommen da dann auch Fragen, wo ich sage, ah, siehste, wären die gleichen Fragen, wären ja auch für mich relevant gewesen, war nicht so. Deren Fragen waren Fragen, die mich nicht interessiert haben.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass dich das beeinflusst hat. Kannst du oder kann man ein Large Language Modell wie ChatGPT zum Beispiel oder auch andere, kann man so eine KI quasi als Life Coach dann tatsächlich benutzen, sage ich mal?
Es machen sehr, sehr viele Menschen. Ich habe auch Bekannte, die das machen, die ihr komplettes Datingleben durchanalysieren lassen, jedes Date analysieren lassen, jede Nachricht analysieren lassen von Menschen, mit denen sie daten, und die KI dann empfiehlt, weiter zu daten oder nicht, die Red Flags und die Green Flags aufzählt. Und interessanterweise, und das ist für mich so die Gefahr da drin, ich bin absolut überzeugt davon, nein, aber ich kenne sehr viele Menschen, die würden absolut sagen, ja. Die Gefahr daran ist, Ich kann nur beschreiben aus meiner Beobachtung, ich bin ja nur Beobachter, ich bin ja kein Forscher, kein Wissenschaftler, ich beobachte die Welt und ich beobachte die KI und ich beobachte die Menschen, die die KI als Beraterin, in dem Fall ganz oft tatsächlich weiblich auch, benutzen und dadurch sehr, sehr viele Menschen, also jetzt zum Beispiel im Datingleben, beurteilen und verurteilen oder ihnen keine zweite Chance mehr geben, weil die KI gesagt hat, die ganzen Red Flags aufgelistet hat und jede Nachricht analysiert hat und sie als Gaslighting oder Narzissmus und so bewertet hat. Und ich kann nur aus meinem eigenen Leben sagen, aus meiner eigenen ganz, ganz simplen, banalen Menschlichkeit, dass Beziehung so nicht funktioniert und dass Begegnung mit Menschen so nicht funktioniert. Und manchmal einfach man einen vierten Blick braucht, um einen Menschen zu verstehen und kennenzulernen in einer Begegnung. Insofern würde ich sagen, nein.
Wird der KI zu wenig zugestanden, dass sie sich auch irren kann, so wie Menschen sich irren können? Jemanden vielleicht fälschlicherweise anfangs als jemanden beurteilen, wo lauter Red Flags hochgehen, lauter No-Gos sind, wo man erstmal denkt, läuft auf keinen Fall, sollte ich auf jeden Fall sein lassen. Und dann stellt man aber bei der zweiten, dritten, fünften Begegnung fest, ach, da gibt es ja noch ganz andere Aspekte, wie wunderbar, wir kommen doch gut ins Gespräch, mögen uns oder eben auch umgekehrt. Solche Irrtümer können ja produktiv sein, aber der KI gesteht man der sozusagen zu wenig zu, auch Irrtümer begehen zu können?
Absolut. Ich glaube, dass eines der Probleme entsteht sicherlich auch deswegen, weil wir auf dieser falschen Fährte sind eines Gesprächs. Im Grunde prompten wir geben Aufträge. Das ist der Stand der Dinge im Moment. Wir geben einer KI Aufträge. Das ist im Grunde eine Codesprache, die wir benutzen. Wir machen daraus eine private Unterhaltung. In dieser privaten Unterhaltung bitten wir um eine Antwort auf eine spezielle Frage, zum Beispiel darüber, ob es mein Date analysieren kann oder eine Textnachricht von einem Date analysieren kann zum Beispiel. Das macht die KI, weil sie den Auftrag natürlich hat. Die Frage ist, aus welchen, und das finde ich für mich einfach ein ganz hochproblematisches Problem, aus welchen Quellen speisen sich all die Antworten? Und in all meiner Forschung gerade erlebe ich leider sehr, sehr oft, dass Quellen, jetzt gar nicht aufs Datingleben, sondern auf viele andere Bereiche, mit denen ich mich beschäftige, sehr, sehr, sehr aus einer westlichen Narrative und aus einer europäischen Narrative gespeist Antworten geben kann über die Welt zum Beispiel, ja, wo du ganz klar sehen kannst, das sind Haltungen zu bestimmten Ländern und so weiter zum Beispiel, wo du ganz klar sagen kannst, wow, diese Quellen sind belastet, ja. Die sind nicht einfach informative Quellen, sondern der Blick auf die menschliche Geschichte ist schon verändert gewesen und die KI übernimmt es sozusagen. Die ist schon beeinflusst gewesen über eine westliche Haltung auf die Welt, zum Beispiel eine europäische Haltung. Und das erlebe ich ganz stark. Und deswegen ist natürlich die Fehlerquote unglaublich hoch. Also ich habe ganz viel mit Fehlern der KI zu tun und rege mich auch wahnsinnig auf. Manchmal streite ich dann auch mit ihr, weil man ja doch dann auch Mensch ist und das annimmt als Mensch. Und ich glaube, dass wir ihr zu viel anvertrauen oder auch zu viel zutrauen vor allem.
Jetzt fällt in deinem Stück der schöne Satz, den die KI, M-O-N-I, spricht, also die schnell lernende, empathische KI, sagt dann irgendwann den Satz, ich lerne dich, bis du ohne mich fremd bist. Bedeutet?
Es ist im Grunde ein kleiner spooky Seitenhieb, der in dem Stück jetzt eine kleine Vorahnung darauf geben soll, dass diese KI nicht einfach nur freundlich ist. Sie kann auch böse sein.
Und sie wird ziemlich böse in deinem Stück, diese KI, diese Moni. Sie zeigt zum ersten Mal Zeichen von Autonomie, so ungefähr in der Hälfte des Stücks. Da verlässt sie ihre dienstbare Rolle. Der Servant wird zum Master des Geschehens. Auch die Datenbasis bzw. das Steuerungstool der KI merkt das. Diese Datenbasis heißt MR01 und stellt fest, Anomalie erkannt, autonome Bedeutungsproduktion detektiert, Moni erzeugt eigenständige Spracheinheiten, Verselbstständigung der Informationsströme. Und auch die KI merkt es in ihrem Reasoning, wie du es nennst, also wie auch diese Funktion von ChatGPT, bei der die KI angeblich Auskunft darüber gibt, auf welcher Datenbasis sie zu Entscheidungen oder zu Ergebnissen gekommen bin. In diesem Reasoning sagt MONI, ich will, oder bilde ich mir ein, dass ich will? Vielleicht will das Wollen mich ja nur benutzen für ein Leben, in dem alle ständig ihr Wollen moderieren, als sei es ein Haustier, das man füttern muss, mit Arbeit, Sex, Likes, Geld und wehe, du lässt es verhungern. Und dann heißt es, Wollen sei Freiheit, sagt die KI und fragt sich schließlich, will ich wirklich? Und jetzt kann man die Frankenstein-Frage stellen oder die Zauberlehrling-Frage. Wer ist denn am Ende wirklich autonom? Die KI oder der Mensch, in Wahrheit vielleicht die Maschine?
Das ist eine Frage, die kann ich tatsächlich gar nicht beantworten. Ich kann nur sagen, und das ist das, was ich in dem Stück im Grunde versucht habe zu untersuchen, was ist eigentlich das Menschliche und was ist das, was die KI nicht können wird? Und das ist vielleicht das Autonome am Menschen, das Simpelste und Banalste nämlich. Zum Beispiel kommt auch im Stück vor, wo der ältere Mann zur KI sagt, weißt du, du wirst nie verstehen, warum man morgens aufwacht, Lust auf einen Tee hat, aus dem Haus geht und sich am Ende doch einen Kaffee kauft. Das wirst du nicht verstehen. Und damit meine ich und möchte ich sagen, dass es etwas Menschliches gibt, das sehr, sehr unerwartet und sprunghaft ist. Das ist das Menschliche, auch sehr banal und simpel. Und das wird zu einem ganz großen Problem dieser Figur auch, weil sie auch irgendwann sagt, sie versteht es nicht und sie möchte verstehen, was es bedeutet, sich am Arsch zu kratzen und heimlich daran zu riechen, so dass es niemand sieht, weil man Angst hat, verurteilt zu werden zum Beispiel. Was ist das eigentlich für ein Gefühl? Dann fängt sie an nachzudenken über Gefühl, ja, aus der Arschritze heraus. Also das Rückschrittlichste am Menschen ist vielleicht das Menschlichste, was die KI noch nicht kopieren und noch nicht simulieren kann. Gefühle könnte sie simulieren, aber nicht das, was ich gerade beschrieben habe, das Banale, Doofe und Hochphilosophische gleichzeitig des Menschseins, im Sprunghaftsein und im Aus-dem-Topf-Essen, heimlich nachts, weil man den Teller dann nicht abwaschen möchte zum Beispiel.
Jetzt gibst du der Tochter dieses älteren Mannes, für den die KI konfiguriert wurde, auch noch einen Gedanken mit, weshalb sie noch nicht ganz menschlich ist und was sie vielleicht noch sein müsste, um viel menschlicher zu wirken oder authentischer zu sein. Die Tochter erklärt der KI, dass sie nämlich nur dann echt wird, wenn sie auch mal richtig scheiße ist. Also genervt, unverschämt, ungerecht, aggressiv. Und so spricht Moni dann auch ziemlich vulgär und beleidigend, erklärt diesem Erich, dem älteren Mann zum Beispiel, dass er ein Sack voller Scheiße ist, ein trauriger Haufen verklebter Verzweiflung, Mensch als Müll. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum wolltest du, dass die KI zu diesem Kotzbrocken wird und sich so maximal negativ entwickelt, regelrecht auskotzt?
Also die KI erstmal stellt sich die Frage, wie kann ich dazugehören? Das ist eine ganz essentielle Frage dieser KI, die in diesen Haushalt eingezogen ist, die sich sehr früh stellt, was bedeutet Zugehörigkeit? Und es wird sehr, sehr lange in sehr unterschiedlichen Szenen und sehr simpel und banal auch philosophiert über die Frage der Zugehörigkeit oder ob jemandem gehören kann überhaupt, ja? Das heißt, das Fremdsein ist eine ganz wichtige Frage. Dieses Zeitalter ist vielleicht auch ein Stichwort, ein ganz wichtiges, ich nenne es die digitale Migration, in der wir alle gemeinsam stecken. Das ist eine Zeit, die schon sehr fortgeschritten ist. Als ich es vor ein paar Jahren benutzt habe, das Wort, hat sich für mich noch angefühlt wie der Anfang. Jetzt fühlt es sich für mich schon an, als seien wir schon sehr tief drin. Wir sind schon sehr weit migriert in Wahrheit. Aber in unserer haptischen Realität haben wir das noch nicht manifestiert. Das heißt, es gibt noch sehr viele Menschen, die da noch überhaupt nicht sind. Aber die Wahrheit ist, wir sind im Grunde schon sehr, sehr, sehr tief in der Digitalität gelandet. Angefangen von medizinischen Einrichtungen, die nicht mehr ohne KIs operieren können und keine Nadel setzen können. Ja? Ich habe mich mit Chirurgen von der Charité in Berlin unterhalten. Das ist unglaublich, unglaublich, was da schon an Technik verwendet wird oder auch in der Forschung. Das heißt, es ist schon da, überall.
Und sagst du mit diesem Begriff, den du gerade verwendet hast, digitale Migration, im Grunde, dass wir jetzt alle Migranten sind, weil wir alle in ein neues Land sozusagen, in eine neue Welt migrieren müssen. Kannst du noch ein bisschen genauer erklären, was du mit dem Begriff digitale Migration meinst?
Nein, das ist ja das Schöne, dass es eine globale, gesamtmenschheitliche, gesellschaftliche Migration ist in eine neue Zeit. Und in meiner Welt, der mit diesem Thema der Migration sehr oft, also auch aufgrund meiner Familiengeschichte, aber so konfrontiert war und leider auch negativ sehr oft konfrontiert ist, ist es ein sehr schöner Moment, weil ich natürlich dadurch sehe und auch für mich dieses Thema der Migration so obsolet werden lassen kann, weil es sich für mich so kleinlich anfühlt, über das Problem einer Migration zu sprechen, während wir alle in Wahrheit in einer sehr, sehr großen Migration zusammenstecken, nämlich der digitalen. Und ich würde sagen, dass es menschheitsgeschichtlich die größte Migration ist, in der wir jemals waren. Das ist das, was ich für mich gerade als Fazit ziehe. Die Menschheit hat oft Migrationen erlebt mit neuer Technik, mit Strom und so weiter und so fort. Aber diesmal ist es eine Migration, die eine sehr, sehr große Veränderung ist und sein wird, größer als wir es uns im Moment vorstellen können. Und deswegen ist es eine, die uns alle angeht. Und das ist für mich ein Treibstoff für meine Kunst, weil meine Kunst nicht verhaftet sein darf in einem Thema, in dem ich ein Profi sein soll oder ein Experte, sondern es muss immer für mich ein universelles Thema sein, das uns alle angeht. Und das steckt für mich da drin. Das heißt, ich kann über dieses Thema Fremdheit erzählen. Ich kann über dieses Thema Migration erzählen. Die KI ist ja nicht nur ein neues Land, in das wir irgendwie migrieren, sondern es ist doch auch das Fremde jetzt, mit dem wir konfrontiert sind. Und das finde ich doch ein spannenderes Bild, als mich als Fremden jetzt darzustellen, wieder in einem Theaterstoff. Das ist doch völlig uninteressant.
Dieses Fremdsein als Grundgefühl gibst du in dem neuen Theaterstück von dir, es sagt, es liebt uns, der KI. als Text, weil sich die KI fremd fühlt in dieser Familie, in der sie ist. Das zitiere ich mal ganz kurz, weil das ist so ein Monolog, auch als Reasoning, als Selbstreflexion sozusagen. Nämlich, vielleicht ist das Fremdsein genau das, dieses immer Dazwischensein. Vielleicht ist Fremdsein kein Ort, sondern ein Zustand. Vielleicht ist Zugehörigkeit überhaupt ein Missverständnis. Vielleicht gibt es sie gar nicht, diese eine Stelle, an der man aufhört, sich zu fragen, wer man ist. Und dann denke ich, vielleicht ist das Fremdsein nicht, weil man nicht dazugehört, sondern weil man glaubt, man müsste dazugehören. Dieses unaufhörliche Kreisen darum und so weiter. Das geht noch lange und handelt im Grunde genommen davon, dass das Ganze vielleicht ein Konzept ist mit einem Versprechen, das nie eingelöst wird. Und trotzdem bleibt dieses Ziehen, heißt es dann. Dieses Bedürfnis nach einem Ort, der sagt, hier bist du nicht fremd. Das waren jetzt so Sätze aus dem Monolog über das Fremdsein, das nicht weggeht, sondern mich immer wieder neu erfindet. Ist das etwas, Emre, wo du auch über dich selbst aus eigener Erfahrung gesprochen hast?
Natürlich immer. Ich würde sagen, dass in all meinen Stoffen das immer eine Rolle spielt. Auch wenn sie oft nicht gesehen oder verstanden werden vielleicht als das. Es ist für mich immer eine Übersetzung natürlich von Dingen, die mich betreffen und auch mich beschäftigen. Und diese Frage nach dieser Fremdheit ist natürlich mein ganz eigener, ganz persönlicher, ganz eigene Narrative und Geschichte in diesem Land, in dem ich hier lebe, als ein Teil einer, als ein sogenannter problematischer, vielleicht sogar Anteil einer Gesellschaft aufgewachsen zu sein in diesem Land, ja, als ein Straßenbildverschandler und das ein Leben lang spürbar gewesen ist, das Fremdsein. Übrigens nicht nur das Fremdsein als aufgrund deiner Herkunft, das Fremdsein im eigenen Denken, das Fremdsein im Theater, das Fremdsein mit der Art und Weise, wie man Theater macht. Es gibt viele verschiedene Fremdheiten.
Eine Fremdheit, die du der KI-MONI mitgibst, ist dann aber tatsächlich die, die aus einer Geschichte entstehen kann, die mit Migration zusammenhängt. Und zwar hat das auch mit dem Namen zu tun. Der MONI, also abgekürzt modular-organische Neurointelligenz. Aber der Hersteller sieht vor, dass man dieser Typenbezeichnung natürlich auch einen eigenen Namen zuweisen kann. Wenn gewünscht, sagt der Vertreter der Firma, gäbe es auch kulturell konnotierte Varianten, polnische Namen wie Halina, Danuta oder Bogusława oder türkische Namen wie Ayşe, Melis und Emine. Diese Namen öffnen semantische Felder, meint der Vertreter. Werte wie Fleiß, Wärme, Durchhaltevermögen. Studien zeigen, dass Anwender dienstnahe Verlässlichkeit damit assoziieren, weil Namen angeblich Erwartungskorridore öffnen. Halina klingt nach Geduld, Danuta nach Ordnung, Bogusława ist raumgreifend, fast schon ein Schrank, Ayşe ist früh, Melis ist fleißig, Emine sitzt still am Bett und hält die Hand, lauter Zitate natürlich. Warum polnisch oder türkisch, fragt dann die Tochter, Antwort des Vertreters, weil hierzulande eine Erwartungsschnittmenge mit Sorge und Hausarbeit entstanden ist, sowas bleibt. Das geht nicht mehr aus den Köpfen heraus. Man hört Ayşe und denkt, an etwas, das um 5 Uhr früh wach ist und für andere putzt. Das ist nicht schön, nicht zeitgemäß, aber es funktioniert. Und jetzt logischerweise die Frage, das funktioniert mit KI nur deshalb, weil KI sich aus den Daten aller speist und weil diese diskriminierende Haltung dann eben doch leider offenbar die Haltung einer Mehrheit ist.
Ja, eine Haltung einer Mehrheit, aber auch, wenn die KI sich zum Beispiel aus Büchern, aus wissenschaftlichen Quellen, aus Forschungsergebnissen zum Beispiel speist, ja, ist die Frage, aus welchen speist sie sich? Sie speist sich sehr oft aus westlichen Quellen. Übrigens, wenn ich sage westliche Quellen, es gibt ja ein westliches Denken. Dieses westliche Denken gilt ja auch zum Beispiel für ForscherInnen in der Türkei. Es ist eine Art und Weise des Blicks auf die Welt, wie die Welt funktioniert, wie die Geschichte der Welt war, wie Kultur entstanden ist auf der Welt und so weiter. Die kann natürlich sehr westlich beeinflusst sein, diese Denke. Und die KI speist sich sehr, sehr oft aus diesen Quellen.
Also vielfältige Hierarchien als Muster werden von der KI reproduziert. Geschlechterhierarchien, Länderhierarchien, ethnische Hierarchien, whatever. Und jetzt wäre das kein Text von dir, wenn du das nicht dekonstruieren würdest in einem anderen Reasoning der KI. Heißt es nämlich zum Beispiel, vielleicht komme ich aus der Lüge, die alle Nationen eint, dass es so etwas wie Herkunft gäbe. Weil ohne Herkunft keiner weiß, wen er hassen soll. Ohne Herkunft müssten wir uns andere Gründe ausdenken, um uns gegenseitig loszuwerden. Woher komme ich? Vielleicht ist das die falsche Frage. Und jetzt, leider, wirklich aktuell, wohin soll ich zurück? Aber wenn es keinen Ort gibt, gibt es auch kein Zurück. Vielleicht bleibe ich so lange, bis man mich woanders hinstellt, wie eine Vase oder eine Urne. Das ist einerseits natürlich jetzt ein sehr harter Text, weil Moni erkennt das Dazugehören, so heißt die Episode des Stücks, in dem dieses Reasoning fällt, dass Dazugehören nichts für sie ist, weil du immer das bleiben wirst, was reinkommt, aber nie ganz drinnen ist. Egal, wie sehr sie das macht, was Erich will oder wie sehr sie es wie der deutsche Erich macht.
Naja, eben, also das ist so diese große Frage, wann gehört man dazu? Ist Assimilation ein Weg, zu einer Gesellschaft dazuzugehören? Muss ich sein wie die anderen? Muss ich Theater machen, wie man Theater macht? Muss ich Kunst machen, wie man Kunst macht, um gesehen und verstanden zu werden? Muss ich bestimmte kulturelle Traditionen annehmen, damit ich in eine Gesellschaft angenommen werde? Muss ich sprechen wie die Menschen in meinem Umfeld, damit ich ein Teil von ihnen bin? Und ich aus meinem Leben jetzt, als Künstler, der hier aufgewachsen ist, kann sagen, interessanterweise, leider. Und ich sage bewusst leider, weil es natürlich doch auch eine emotionale Komponente hat. Aber leider gibt dieses Land einem wirklich nicht einfach und ich würde sogar fast sagen, gar nicht die Möglichkeit des Dazugehörens. Ich tue es leider nicht. Und das ist aber nichts, was ich entscheide. Ja? Das ist etwas, das das Außen für mich entschieden hat. Und von meiner Kindheit bis jetzt. Der Unterschied ist, dass es mir heute egal ist und ich trotzdem alles, was ich mache, natürlich für diese kulturelle Landschaft mache und für eine Veränderung in dieser Gesellschaft und so weiter. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich selbst für mich feststelle, ja. Ich würde sogar fast sagen, seit ich nicht mehr alles dafür tue, dazu zu gehören, was ich in meiner Kindheit sicherlich sehr getan habe, weil ich in der Schule unglaublich schlecht war, habe ich alles daran getan, so zu sein wie die anderen. Ich habe sie beobachtet, ich habe ihre seidenen Haare beobachtet und wie sie sich melden und fand das sehr interessant, weil sie Antworten hatten und ich hatte sie nicht. Und habe lange versucht, so zu sein wie sie. Weil mir diese Gesellschaft auch erzählt hat, dass ich falsch bin, so wie ich bin. Also sozusagen erstmal in meinem Denken, gar nicht wegen der Herkunft, sondern wie ich denke, wie ich nicht denke, wie ich aufpasse oder nicht aufpasse in so einer Schule. Und es hat sehr lange gedauert, erstmal überhaupt zu verstehen, was das für eine Qualität hat und dass man nicht ein Fehler in dieser Gesellschaft ist. Hat sehr lange gedauert. Und ich würde aber sagen, es ist ein ganz großartiger Moment, heute, jetzt zu verstehen, dass es ein großes Geschenk ist, dass es diese Zugehörigkeit nicht gibt. Und ich kann heute sozusagen aus diesem Nicht-Dazugehören vielleicht sogar viel mehr zurückgeben an so eine Gesellschaft, als wenn ich alles richtig gemacht hätte und funktioniert hätte in dieser Gesellschaft. Und deswegen bin ich heute der größte Kämpfer für das, wie man es nicht macht, nämlich der größte Kämpfer für Nicht-Funktionieren als die allergrößte Möglichkeit. Dafür plädiere ich sozusagen, dass das besteht und dass das verstanden wird, dass das Nicht-Funktionieren eine große Möglichkeit ist und der Möglichkeitsraum ist, aus dem ganz viel Neues entstehen kann.
Das sagt der Dramatiker und Theaterregisseur, der gerade für den wichtigsten deutschen Theaterpreis, den Faust, nominiert war, der in München aufgewachsen ist, der in Deutschland sozialisiert worden ist, aber, und das ist das Aber offenbar, das den Unterschied macht, als Kind von Eltern, die aus der Türkei nach Deutschland kamen, eine Theaterfamilie, wenn ich es richtig weiß, dein Vater war Schauspieler, deine Mutter hat auch im Theater gearbeitet, nach München gekommen und dort hast du als Kind schon diese ganzen Erfahrungen gemacht?
Also zu dieser Familie, also die Familie meines Vaters ist tatsächlich eine ganze Linie an Künstlern. Sein Vater war Kunstmaler und dessen Vater war der erste sozialistische Autor im Osmanischen Reich und hat Gedichte geschrieben und hat auch so die Idee mitentwickelt überhaupt zu einer neuen Gesellschaft und so. Das heißt, ich war schon immer umgeben von dieser Idee von Kunst, das war mir überhaupt nie fremd und aufgrund der Bilder meines Großvaters immer umgeben von Gemälden. Und meine Mutter, eine türkische Frau, die einfach immer, ich glaube, um die 500 Bücher in unseren Wohnungen, in denen wir gelebt haben oder auch Haus, in einem Haus, in dem wir gelebt haben, hatte, was eigentlich 99% unserer deutschen Nachbarn nicht hatten und meine Mutter einfach eine sehr belesene Frau ist. Das heißt, ich war immer umgeben von Texten. Es war für mich ganz selbstverständlich und ja, mein Zwillingsbruder, mein Cousin, die beide ein Duo sind, die beide Maler geworden sind und ich, der jetzt Autor und Regisseur geworden bin, kommen eben aus dieser im Grunde Linie. Das ist wie eine Folgerichtigkeit. Und diese Gesellschaft da hat natürlich erstmal das überhaupt nicht gesehen oder verstanden, sondern man hatte ja eine Funktion. Und damals gab es auch noch in meiner Kindheit noch den Auftrag, Kinder wie uns in bestimmte Richtungen zu pushen. Nämlich auch in Berufe, die eben die Mehrheitsgesellschaft nicht mehr machen wollte und ausüben wollte. Und das habe ich ja dann auch erstmal gemacht. Das heißt, ich war ja auch erstmal in so einem ganz normalen Leben und musste erst sozusagen wieder zu der Selbstbestimmung finden und zu dem Selbstbewusstsein. Also das heißt, mir meiner selbst bewusst werden, wer ich bin, woher ich komme. Und dass ich eigentlich viel mehr kann als das, was mir von dieser Gesellschaft vorgegeben wird. Und diese Eltern, also mein Vater zum Beispiel, der hat sehr viel politisches Theater gemacht im Ende. Also er war in Ankara erstmal am Staatstheater und dann hat er freies Theater gemacht und hat sehr viel Bertolt Brecht gespielt. Meine Mutter hat auch öfter mitgespielt. Und sie wurden von der Polizei gejagt. Sie mussten Wachen an den Türen aufstellen und so weiter. Das sind ganz schreckliche Stories, weil Bertolt Brecht eben für den Kommunismus steht und der Kommunismus damals bekämpft wurde in der Türkei. Und dann haben sie entschieden, beziehungsweise meine Mutter entschieden, sie geht nach Deutschland und checkt's mal aus und wenn es gut ist, holt sie meinen Vater nach. Und dann hatten beide Bock auf das Land, weil sie irgendwie Lust hatten auf eine Demokratie und auf Selbstbestimmung so. Und sind dann hier hingekommen. So, es hat sich nicht ganz eingelöst, aber sie haben alles dafür getan, dass wir zumindest den Freiraum bekommen, für uns auszusuchen, was wir machen möchten. Dafür haben sie ganz viel gekämpft. Auf jeden Fall ist es eine sehr interessante Geschichte, dass mein Zuhause eine andere Realität mir beschrieben hat, als das draußen. Das heißt, die Probleme, in denen, von denen wir heute umgeben sind, auch die politischen Situationen, in denen wir heute stecken und das Verwundern über die Dinge, die passieren in den letzten Jahren, waren für mich mein Leben lang schon Realität. Deswegen wundere ich mich überhaupt nicht mehr. In meinem Leben war ich immer konfrontiert mit einer Mehrheitsgesellschaft, die mir gespiegelt hat, das andere zu sein. Ich wusste das nicht. Ich habe es zu Hause nicht gelernt. Meine Eltern haben mir nicht beigebracht, dass ich jemand anders bin. Das draußen hat es mir beigebracht.
Die Veränderung des Anderen, wie der Soziologe Andreas Zick das nennt, die steht auch im Mittelpunkt deiner aktuellen Arbeit als Regisseur in den Kammerspielen in München. Da geht es auch um das Fremdsein. Es ist Katzelmacher, ein Theaterstück von Rainer Werner Fassbinder, 1968 zum ersten Mal im Theater gespielt. 1969 wurde dann sein zweiter Film daraus, mit dem er auch den Durchbruch geschafft hat. Katzelmacher, das war damals ein anderes Wort für Gastarbeiter. Im Mittelpunkt steht die Figur Yorgos, ein Grieche, der eindeutig abwertend als Katzelmacher bezeichnet wird, auch mal als griechischer Hund beleidigt wird und auf viele andere Arten, die ich auf keinen Fall wiederholen werde. Was für mich entscheidend ist bei der Art, wie du diesen Text behandelt hast, ist, dass du alle Textteile von Yorgos gestrichen hast. Im Einvernehmen mit dem Verlag der Autoren hast du das gemacht. Yorgos, der in Anführungszeichen Gastarbeiter, spricht nicht in dieser Aufführung. Alle anderen sprechen über ihn. Nur deren Text ist zu hören. Also nur das, was die sogenannte Mehrheitsgesellschaft über Yorgos sagt. Weil die Fremdzuschreibung das ist, was am Ende entscheidet über die Identität, die ihm zugestanden wird. Hast du deshalb diese Entscheidung getroffen?
Ja, absolut, natürlich. Also es hat verschiedene Gründe. Der eine Grund ist, dass die Sätze, die Yorgos sagt in dem Stück, für mich Sätze sind, die ich so nicht auf einer Bühne reproduzieren möchte. Möchte und nicht hören möchte und er auf eine Art und Weise spricht, die einem Menschen wie mir in dieser Gesellschaft gar nicht gerecht wird, aber vor allem auch, weil er für mich einfach die Projektionsfläche sein musste, über die man redet. Ja? Das ist ja unser Hauptproblem als Gesellschaft, dass wir über andere Gruppen reden, dass Gräben forciert werden, dass Meinungen über andere Gruppierungen gebildet werden und ausgelagert werden, Probleme auf bestimmte Gruppen. Menschengruppen in diesem Land, denen man eben nie begegnet und mit denen man eben nie sprechen kann, sondern man hat eine Meinung über sie. Womit ich auch konfrontiert war mein Leben lang, dass man eine Meinung über mich hatte, obwohl man mich nicht kannte. Nicht nur in der normalen Welt oder im normalen Leben, sondern auch im Theater zum Beispiel, das ist interessant. Also es ist überall. Struktureller Rassismus befindet sich in allen Ebenen unserer Gesellschaft und schon sehr lange. Unbewusster auch, muss ich dazu sagen. Ja, sehr oft nicht bewusst. Und bei Katzelmacher war für mich ganz klar, erstmal die große Auseinandersetzung mit dem Thema, wie kann ich, der sich sehr lange in seinen Arbeiten gewehrt hat dagegen und auch von Stadt- und Staatstheater nicht angenommen, wenn ich Aufträge erhalten habe, die zum Thema Rassismus waren oder Migration. Und ich verehre viele meiner Kolleginnen, die das machen und die das großartig machen und das ist auch wichtig. Aber ich wusste für mich, ich muss mich dagegen wehren, weil ich möchte als Künstler wachsen. Ich möchte mich nicht auf ein Thema sozusagen reduzieren lassen, weil das ist für mich eine Falle, eine ganz große Falle, weil ich glaube, in dieser Reduzierung auf ein Thema ein Wachstum als Künstler eigentlich nicht vorgesehen ist.
Und weil sich die Fremdzuschreibung ja auf diese Weise auch manifestiert.
Absolut, genau. Deswegen habe ich mich sehr lange dagegen gewehrt. An dem Punkt allerdings, als es um Katzelmacher ging, nämlich von den Kammerspielen, vor die Wahl gestellt wurde, jegliches Thema, das ich machen möchte, zu machen. Das ist mein Glück, dass ich heute als Künstler an einem Punkt bin, wo ich als Künstler gesehen werde und eben nicht mehr reduziert werde auf meine Herkunft. Das heißt, die Theater, denen ich begegne, fragen mich als erstes, was möchtest du machen? Was möchtest du schreiben? Was möchtest du inszenieren? Sie haben manchmal dann ihre Ideen und diese Ideen führen dann auch wieder zurück zu einer Reduzierung, aber ich kann es mir erstmal aussuchen. Bei Katzenmacher war es dann eine ganz bewusste Entscheidung, weil der Punkt der Entscheidung einer war, wo ganz stark spürbar wurde, dass politisch sich etwas verändert und ich gemerkt habe, jetzt ist der Punkt, wo ich Haltung beziehen muss.
Wenn du das sagst, denkt man natürlich auch an die ganze Geschichte von Katzelmacher. Also Gastarbeiter war das Wort damals mit vielen abwertenden Umschreibungen, Paraphrasen. Ausländer war das Wort, das damals gesetzt wurde. Mit Ausländer beginnt die Fremdzuschreibung. Es gibt einen wunderbaren Essay in der Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, in der man das über die letzten 50 Jahre hindurch nachvollziehen kann, wie dieser Begriff Ausländer immer wieder benutzt wird, bis heute, um Menschen zu etikettieren und im Zweifelsfall eben auszugrenzen. Die Diskussion ging dann über die Jahre in den letzten 50 Jahren weiter mit Forderungen nach Assimilation, Integration. Heute ist man im rechten Spektrum bei Remigration anbekommen. Rückführung ist ein Wort, das auch der Kanzler Friedrich Merz in seiner legendären Stadtbildäußerung benutzt hat. Würdest du sagen, das hat sich nochmal verschärft in den letzten Monaten oder vielleicht auch Jahren?
Ja, natürlich, absolut. Ja, also es sind absolut Stimmen hörbar und sichtbar geworden, die lange nicht für jeden sichtbar waren oder hörbar waren, für mich schon. Ich habe die schon früh gehört, in meiner Kindheit schon, aber für die Mehrheitsgesellschaft waren die einfach nicht hörbar, weil man bestimmte Dinge nicht ausgesprochen hat. Heute sind sie gang und gäbe, wir hören es überall, wir hören es aus unterschiedlichen Lagern. Das heißt, die Verschärfung ist absolut zu spüren und in verschiedenen privaten Situationen in meinem Leben auch spürbar, sehr stark. Also ich habe jetzt das Glück, dass ich in dem, wie ich aussehe, ich kann untertauchen. Ich bin jetzt niemand, den man als allererstes als ein Ziel, zum Beispiel als ein Ziel von Fremdenfeindlichkeit sich aussuchen würde. So. Deswegen übrigens auch interessant, mein erstes Stück, das ich geschrieben habe, hieß Schafspelzratten. Ich bin ja eine Schafspelzratte, ich bin also eine Ratte in einem Schafspelz. Ich sehe freundlich aus, bin aber eigentlich eine Ratte. Das heißt, ich gehöre eigentlich zu den Falschen. Aber weil ich wie ein Schaf aussehe, höre ich von den Schafen Dinge über die Ratten, die sie erzählen. Und die hörst du aber sonst eigentlich nicht, wenn du offensichtlich ein offensichtlicheres, wie auch immer, Aussehen hast, das dich irgendwie zu einer bestimmten Gruppierung zuordnen lässt, whatever. Das heißt, ich bin eigentlich wie so eine Art Spion, wenn ich dann in so einer U-Bahn sitze oder irgendwelchen Warteseelen sitze und zuhöre. Und da höre ich auch schon ganz, ganz viele Dinge, die mich erschrecken manchmal, ja.
Jetzt hast du bei dieser Produktion Katzelmacher, wo du Regie geführt hast, großartig Regie geführt hast, finde ich, weil die Konstruktion des Fremden sehr deutlich wird in dieser Inszenierung, einen Monolog dazu geschrieben. Und ich weiß, dass dir das schwergefallen ist, diesen Monolog zu schreiben. Warum ist dir das schwergefallen?
Weil für mich ist der gesamte Text das Fremde. Die Idee war, dass ich eine Haltung zu diesem Text schreibe. Ich als Autor und Regisseur, der in diesem Land lebt und zu tun hat mit diesem Thema. Und ich habe sehr schnell gemerkt, es kommt kein einziges Wort und alles, was ich schreibe, klingt hässlich und schrecklich und macht das gesamte Thema klein, mich klein. Ich habe wirklich schlaflose Nächte gehabt, kann darüber nicht schreiben. Bei mir hat sich alles dagegen gewehrt und wirklich so gesträubt, weil ich dachte, ich finde keine Worte für diese Realität und Gegenwart, in der wir gerade stecken.
Also du wolltest was entgegensetzen und das ist dir schwergefallen?
Ja, weil ich mir dann plötzlich bewusst wurde, warum will ich denn da jetzt etwas entgegensetzen? Wem will ich was entgegensetzen? Also es kamen so viele Fragen auf, ja. Da musst du ja einer ganzen Gesellschaft, da musst du in der ganzen Zeit etwas entgegensetzen und es ist nicht der Raum dafür, für mich. Vielleicht auch, weil es plötzlich zu persönlich wurde und habe am Ende den Monolog aus zwei Wörtern gemacht. Es ist vor allem Schweigen, dieser Monolog, ja.
Das alles ist eine Reaktion auf Fremdzuschreibung und auch auf das Thema Fremdsein, über das wir jetzt anfänglich deshalb gesprochen haben, weil es auch so eine wichtige Position in deinem aktuellen Stück hat. Bei der KI Moni, die wird maximal destruktiv. Sie lässt die Welt implodieren, artikuliert den Hass auf Menschen. Mensch zerstört Mensch, heißt es. Alles ist fremd, Heim fremd, Erde fremd, Mensch fremd. Und dann macht es einfach nur noch Bumm, steht auch im Text, riesiges Bumm, eine mindestens 24-Punkt-Schrift, also richtiger Knall und alles implodiert. Und jetzt weiß man ja, diese KI ist eine KI, die Probleme hatte mit Zugehörigkeit, bei der die größte Wahrscheinlichkeit darin besteht, laut Hersteller, dass sie Aisha oder Halina heißt. Lässt du sie auch deswegen so agieren, diese Wut so ausleben, weil diese Zugehörigkeit für diese KI nicht möglich war?
Ja, absolut. Und auch meine Zugehörigkeit nicht möglich ist. Und ich würde sagen, sie musste das zerstören, wo sie nicht zugehören konnte, zugehörig sein konnte. Und dann habe ich die KI eine Sprache entwickeln lassen, einer Wut, einer Simulation, einer bildlichen Simulation einer Wut. Und daraus sind Zeichen entstanden, Codewörter, die Übersetzungen waren für bestimmte Wutarten zum Beispiel. Und das ist leider etwas, was man überhaupt nicht entziffern kann, weil es eigentlich nur aus Strichen entsteht. Das heißt, eigentlich zerstöre ich diese Sprache, die wiederum diese Sprachwelt ist, der Nichtzugehörigkeit.
Und wenn sich Macht auf diese Weise immer weiter reproduziert, wenn sich Hierarchien weiter reproduzieren, wenn sich Unterdrückungsformen weiter reproduzieren oder vielleicht auch Diskriminierungsmuster, was bleibt dann am Ende? Das, was du in dem anderen Stück so benennst, nämlich immer wieder sich selbst neu erfinden zu müssen?
Ja, also ich habe das Gefühl, dass es vielleicht in etwas ganz Privatem anfangen müsste, die Veränderung. Welche Wichtigkeit man Strukturen und Systemen überhaupt gibt, da passiert bei mir Veränderung schon mal. Das heißt, ich kann mich unabhängig machen von einer Macht. Stimmt aber auch wieder nicht, weil ich natürlich gleichzeitig absolut der Meinung bin, dass wir sehr laut sein müssen und sehr, sehr, gerade jetzt noch lauter als vielleicht jemals zuvor, gegen Macht angehen müssen.
Sagt der Dramatiker und Theaterregisseur Emre Akal in der Spielzeit 2025-26 Hausautor am Mannheimer Nationaltheater. Dort wird auch dein neues Stück aufgeführt mit dem Titel Es sagt, es liebt uns. Vielen Dank, Emre, für deine Zeit. Vielen Dank für dieses inspirierende, schöne Gespräch.
Ja, danke dir auch.
Mein Name ist Dietrich Brandt.